Sohn auf diese Welt gekommen ist, dass er hier gelitten hat, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Wir haben uns für die Fastenzeit, aber Predigtthemen kommen hier so zustande, dass man nicht irgendwas Altes recycelt oder schaut, was ist denn gerade auf meinem Schreibtisch und dann predigt, sondern Predigtthemen hier kommen zustande, indem man vor Gott geht und vor Gottes Thron geht und schaut, was liegt Gott gerade für diese Gemeinde, für euch am Herzen und auch unter der Gemeindeleitung. Also wir sind öfter zusammen und diskutieren dann und dann kommen eben solche Sachen raus wie Jüngerschaft in der jüngeren Vergangenheit oder eben ein paar Themen, die zur Fastenzeit passen. Und das heutige Thema ist eins dieser eher etwas dunklen Themen. Vergeben, vergessen, vertrauen. Damit der eine oder andere hinterher nicht sagt, Etikettenschwindel, es ging ja hauptsächlich um Vergeben, wenig um Vergessen und gar nicht um Vertrauen. Die Größe der Buchstaben auf der Folie orientiert sich an der Frage, die man dahinter hat. Ja, Vergeben ist eigentlich so ein christlicher Grundwert, bei dem die meisten Menschen wissen, es gehört zum christlichen Glauben irgendwie dazu. Vergeben und vergessen. Wer kennt diesen Ausdruck, vergeben und vergessen? Ja, ich sehe die Älteren schrecken. Für die Jüngeren, frei übersetzt, es könnte heißen, film mal dein Leben, Alter. Ja? Ungefähr, damit wir auf einem Level sind. Danke. Vergeben und vergessen, da ist aber ein Fragezeichen dahinter. Habe ich nicht vergeben, wenn ich das nicht vergessen kann? Wir werden uns damit beschäftigen. Und dann Vertrauen. Wenn ich schwer verletzt worden bin und jemand vergebe, muss ich dem wieder vertrauen? Was ist, wenn meine Verletzung etwas ist, wo ich mich auf Gott verlassen habe und das Empfinden habe, dass Gott mich im Stich gelassen hat? Muss ich ihm das vertrauen? Weil das eine existenzielle Frage ist, die dich bewegt, wenn du sowas mal erlebt hast, das Vertrauen ganz groß und mit drei Fragezeichen. Gemerkt und wirklich mit etwas düsteren Themen gemeint habe. Versuchen wir mal als allererstes eine Definition zu finden. Ja, ich bin Naturwissenschaftler, es tut mir leid. Was ist Vergebung? Vorschläge. Ich bin zudem sehr interaktiv veranlagt. Tut mir leid, aber auf eure Mitarbeit bin ich angewiesen. Also, was ist Vergebung? Vorschläge? Ja, das kann ja. Ich bestell mal Pizza, das dauert heute. Bernhard, ich nehme es jemand nicht übel. Gut? Sehr gut? Frage jemand nicht nach, was da war? Ja? Ich erlasse eine Schuld, die der andere nicht bezahlen will oder kann? Neuanfang. Sehr schön, sehr, sehr gut. Vielen Dank für die Kooperation. Ich habe es mal so aufgeschrieben. Vergeben heißt, eine Schuld nicht zuzurechnen. Und da sind wir schon beim ersten Punkt, der bei der Vergebung gelegentlich schiefläuft. Manche Menschen denken, bei Vergebung handelt es sich um einen Kuhhandel. Das stimmt nicht. Ja? Manche Menschen denken, ja, da ist der Hans-Erich, heißt jemand Hans-Erich hier, nur sicherheitshalber, dass ich nachher gegebenenfalls ein Seelsorgegespräch anbieten kann. Keiner. Gut. Okay, also da ist der Hans-Erich und der Hans-Erich hat mir ganz übel mitgespielt. Und wenn der Hans-Erich jetzt kommt und sich entschuldigt und ich den Eindruck habe, dass er das ernst meint, dann kann ich ihm vergeben. Aber sonst. Weißt du, diese Grundeinstellung? Das hat mit Vergebung überhaupt nichts zu tun. Wie Gustav und Gasthof. Klingt ähnlich, hat aber miteinander nichts zu tun. Also, sei denn Gustav, lassen wir das. Also, bei Vergebung handelt es sich nicht um meine Reaktion darauf, dass jemand versucht, das, was er falsch gemacht hat, gut zu machen. Vergebung heißt, die Schuld nicht zuzurechnen. Wisst ihr, am Ende des Tages, wenn ihr eines Tages oben ankommt, und ich hoffe sehr, das ist für jeden von euch der Fall, dann wird Jesus, wenn du grob verletzt wurdest, nicht sagen, was hat der hier übrigens getan? Was wird er mit dem Leben besprechen? Aber er wird dich fragen, wie bist du damit umgegangen? Ja, du wurde unrecht getan. Du wurdest verletzt. Dir wurde übel mitgespielt. Menschen haben nicht anerkannt, was du tust. Menschen haben dich hinten angesetzt. Aber all diese Dinge, die Menschen falsch gemacht haben an dir, können sie selbst mit Jesus durchgeführt werden. Die Frage, die er dir stellen wird, ist, wie hast du darauf reagiert? Was hast du damit gemacht? Also vergeben heißt, diese Schuld nicht zuzurechnen. Ein alter Freund von mir hat gesagt, das wichtigste Prinzip bei der Vergebung ist, die ist einseitig. Vergebung ist immer einseitig, sonst ist es Müll. Nehmt diesen Satz mit. Vergebung ist immer einseitig. Jetzt habe ich mal eine Frage. Schuld nicht zuzurechnen. Muss, damit ich jemand vergeben muss, tatsächlich derjenige an mir schuldig geworden sein? Anders ausgedrückt. Wir haben hier einen fantastischen Begrüßungsdienst. Vielen Dank dafür. Ein rein hypothetischer Fall, weil die machen ihren Job so gut, das wird niemals vorkommen. Ich komme am Sonntagmorgen und beide, die dastehen, um die Leute zu begrüßen und willkommen zu heißen, gucken in eine andere Richtung. Ich gehe zwischen ihnen durch, als wäre ich unsichtbar. Beim ersten Mal ist das noch Zufall. Dann passiert es den nächsten Sonntag wieder. Ich habe den finsteren Verdacht, irgendetwas stimmt hier nicht. Das passiert mir ein halbes Jahr lang. Inzwischen komme ich da hoch, ja. Ich betrachte die schon, da stehen sie wieder, die haben wieder Dienst. Ich gehe drauf zu, breit und sie übersehen mich wieder. Frage: Machen sie das mit Absicht? Ich bin gerne bereit, zwischen euch zu vermitteln. Okay, in meinem hypothetischen Beispiel machen Sie es nicht mit Absicht. Das heißt, ich empfinde, dass ich grob verletzt wurde, aber die wissen davon noch gar nichts. Macht das Sinn für euch? Ja. Der Typ, der, ihr fahrt so gemütlich an der Ampel los, und dann kommt einer von hinten an euch vorbei, vor euch und bremst und jenes. Das ist ein normaler Fahrstil. Er hat keinen Fisch hinten drauf und von daher ist er entweder Undercover-Christ oder also er hat sich, weil er weiß davon überhaupt nicht. Macht das Sinn für euch? Dass es auch Schuld gibt, die wir empfinden, die aber gar nicht echt ist, gar nicht stattgefunden hat. Das heißt, vergeben heißt, habe ich jetzt erweitert die Definition, eine echte oder eine empfundene Schuld nicht anzurechnen. Macht das für euch Sinn? Ja? Der Punkt muss ganz klar sein. Es kann vorkommen, dass jemand gar nichts falsch gemacht hat, ich ihm aber trotzdem vergeben muss. Macht das für euch Sinn? Gut. Für diejenigen, falls es die gibt, die später die Predigt anhören, wir hatten mitten im Raum. Weil jetzt kommt ein Punkt, bei dem die meisten Leute theologisch sagen, stopp, das ist schräg, das geht gar nicht. Gibt es Fälle, in denen du Gott vergeben musst? Da sagen die meisten, das geht gar nicht. Gott kann es falsch gemacht haben. Und genau da komme ich auf diese Punkt zurück. Auf diesen Punkt zurück. Vergeben heißt, auch eine empfundene Schuld nicht zuzurechnen. Wenn du dich von Gott verletzt fühlst, denkst, er hat was falsch gemacht, hat dich im Stich gelassen. Da war diese Krankheit und das voll Glauben eingestanden. Die ist nicht weggegangen. Er ist in deiner näheren Umgebung eine Beziehung gewesen und du hast dafür Fürbitte getan und die Beziehung ist trotzdem in die Brüche gegangen, dann kann es sein, dass in deinem Herzen und vergeben uns gegenüber Gott. Dann ist das der richtige Moment, Gott zu vergeben. Nicht, weil er etwas falsch gemacht hätte, sondern um deine Beziehung zu ihm wieder gerade zu bringen. Zu sagen, da ist etwas, was ich dir vorwerfe, eine Schuld, und ich weiß, dass du gut bist, ich weiß, dass du Liebe bist, ich weiß, dass du Frieden bist. Ich weiß, dass ich diese Schuld bei dir sehe, weil ich ein Mensch bin, aber nicht, weil du etwas falsch gemacht hättest. Ich entschließe mich dazu, dir diese Schuld nicht mehr anzulassen. Macht das Sinn? Schräg, aber... Okay, ich habe diesem Seil versprochen, wenn es sich noch bei uns zu Hause findet, dann darf es mit zur Predigt. Wenn man sowas verspricht, muss man das auch halten. Und ich benutze dieses Seil, um jetzt nicht Wasser zu werfen, das ist völlig unbegabt, ich muss das auch nicht bezahlen müssen hinterher. Darf ich dich mal als Beispiel nehmen? Entschuldigung, also wir haben das vorher nicht abgesprochen, aber er ist leidensfähig, er ist mein Bruder. Und er muss mir vergeben. Okay, also Vergebung heißt, ich rechne irgendjemand, Unvergebung heißt, ich rechne irgendjemand anders seine Schuld zu. Ich denke, dass ich das mache, indem ich diesen Kerl hier fessle und ich werde ihm diese Schuld nicht erlassen, bis er sich nicht entschuldigt hat. Ja? So, jetzt habe ich ihn durch meine Unvergebung gebunden. Denke ich zumindest. Ja? Mit wem habe ich in Wirklichkeit gebunden? Ich habe mich gebunden. Er kann hingehen, wo er will. Er ist noch nicht mal in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Wenn das eine dieser Schuldfragen ist, von der er gar nichts weiß, die ich nur so empfinde, dann kann er hingehen, wo er will. Und ich bin derjenige, der hinterhergezogen wird. Das heißt, Unvergebung bindet nicht ihn, sondern mich. Wenn ich ihm nicht vergebe, dieser Schritt symbolisiert meine Gedanken, wenn ich ihm nicht vergebe, dann jedes Mal, wenn ich irgendwie auch nur an ihn denke oder an jemanden denke, der an ihn denkt, oder dann kommt sofort irgendwas hoch, was mich abhängt. Und das bindet mich aber ganz gewaltig. Ihn vielleicht gar nicht. Ein Freund, vielen Dank. Ein Freund hat mir geschrieben, Unvergebung ist, als würde man Gift trinken und hoffen, dass der andere davon stirbt. So kann man es auch ausdrücken. Okay, also Unvergebung bindet mich und nicht den anderen. Da eine Predigt, welche Art auch immer, wesentlich glaubwürdiger wirkt, wenn man zwischendurch auch mal in die Bibel schaut, tun wir das jetzt gemeinsam. Wir schauen ins Matthäusevangelium, ins 18. Kapitel ab dem 21. Vers. Jesus spricht mit seinen Jüngern und wir diskutieren gerade über Vergebung. Da kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemand vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Für jemand, der so enthusiastisch und dynamisch war wie Petrus, war 7-mal schon ein echtes Angebot. Nein, antwortete Jesus, 70-mal, 7-mal. 490-mal könnte man noch machen, ja. Ich habe so ein kleines schwarzes Buch zu Hause. 488 noch 2-mal und dann ist der dran. Ja, aber das Blöde ist, der Ausdruck, der hier 70-mal, 7-mal übersetzt ist, der heißt 70 hoch 7 eigentlich. Ja? 70 hoch 7 habe ich mal ausgerechnet. Wenn du mit 30 Jahren dich bekehrst und anfängst und 92 wirst, dann musst du in diesen 62 Jahren jemand, der dich alle 6 Minuten inklusive Schlafzeit verletzt, vergeben, bevor du diese Zahl voll hast. Ich glaube, Jesus möchte damit nicht ermutigen dazu, ein Sündenerlassregister anzulegen, sondern einfach klar machen, immer. Du musst immer vergeben. Man kann das Himmelreich, fährt er fort, mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Das, was hier mit sehr viel Geld übersetzt ist, das ist eine Millionensumme. Wenn man die Talente, die dort stehen, eine Einheit für Silber, wenn man das hochrechnet, der hat ein paar Millionen verpasst. Das Wort Bedienstete steht nicht für die Leute, die die Suppe zu Tisch bringen, sondern eher für seine Minister. Also einer seiner Minister hat die Ausgaben etwas zweckentfremdet und war dann ein paar Millionen in der Kreide. Eine Situation, die wir heute kaum nachvollziehen können, aber damals gab es sowas offensichtlich. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder, alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Im Übrigen, wenn du etwas schuldest, wenn du schuldig wirst an jemand, hat das immer Auswirkungen auf dein persönliches Umfeld. Frau, Kinder, alles, was dazugehört. Der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Wie wahrscheinlich ist denn das? Also bei meinem Einkommen von als Minister doch 28.000 pro Monat, sag mal hochgerechnet, 84 Millionen, ja, ungefähr kurz vor dieser Wiederkunft habe ich die Hälfte bezahlt. Das geht einfach nicht. Das heißt, dieser Mann sagt zu dem, bei dem er schuldig geworden ist, erlass es mir, denn ich kann es abarbeiten. Und beide wissen genau, es wird niemals gehen. Der König aber hatte Mitleid mit ihm. Er ließ ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Okay, also, gigantische, unermessliche Schuld. Zum König gegangen und gesagt, noch nicht mal einsichtig oder sowas, sondern einfach gesagt, blöd gelaufen, ich brauche Zeit, im Gefängnis kann ich dir nichts zurückzahlen, ich kann es nicht abarbeiten. Ich tue mein Bestes, habe etwas Geduld, bitte nur Geduld. Der König sagt, ich habe Mitleid mit dir, ich erlasse dir deine gesamte Schuld. Aber sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, Minister, der ihm eine kleine Summe schuldete. Kleine Summe ist ungefähr ein Drittel Jahresgehalt, also vier Monatsgeld, ist jetzt nicht ganz so klein, aber überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was er eigentlich verpasst hatte. Er packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde alles bezahlen. Spannend hier finde ich, dass dieser Mann mit den gleichen Worten um Gnade bittet, um Aufschub bittet, wie er vor dem König. Aber die Reaktion ist eine andere. Der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis er die gesamte Schuld bezahlt hätte. Und auch hier macht es keinen Sinn. Was bringt das, jemanden einsperren zu lassen, damit der dann nicht arbeiten kann und die Schulden nicht zurückzahlen kann? Also, das ist unvergebend ohne Sinn und Verstand. Als die anderen Minister das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine große Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hattest. Müsstest du nicht auch mit diesem Diener hier Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Ein weiteres für uns theologisches Problem. Der König hat dem ersten Diener eine unermessliche Summe erlassen. Eine Schuld, die der Diener niemals hätte abbezahlen können. Und weil der Diener nicht bereit ist, basierend auf dieser Vergebung anderen zu vergeben, widerruft der König seine Vergebung. Ich mache mir Sorgen um einige Menschen. Ich mache mir Sorgen um einige Menschen, die an ihren kleinen Unvergebungen festhalten. Jesus fährt fort: Genau so wird ein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Ich mache mir Sorgen. Und ich glaube, viele von uns sollten sich auch Sorgen um andere machen, bei denen wir das sehen. Wir werden nachher dazu kommen, was wir da tun können. Aber erst einmal kommt in diesem Gleichnis auch wunderbar zum Ausdruck, warum wir vergeben können. Ich kann nicht vergeben, weil ich so ein netter Typ bin. Ich kann nicht vergeben, weil ich einfach phlegmatisch bin und ich mache mir überhaupt nicht so aus, wie mir einer auf die Füße tritt. Nicht der Grund, warum ich vergeben kann. Ich kann auch nicht vergeben, weil ich Humanist bin und glaube, ja, das ist nur ein kleiner Ausrutscher. In Wirklichkeit hat der Mensch das ganz gut gemeint. Ich kann aus einem einzigen Grund vergeben. Und das ist, weil, wenn ich mich zum Kreuz umdrehe, ich dort jemanden sehe, der mir vergeben hat. Ich drehe mich zum Kreuz um und ich sehe den Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist und gesagt hat, du wirst deine Schuld niemals zurückzahlen können. Und das ist der Grund, warum ich leiden werde. Das ist der Grund, warum ich für dich stellvertretend ins Gefängnis gehe. Das ist der Grund, warum ich ans Kreuz gegangen bin. Damit habe ich die Grundlage geschaffen, dass dir vergeben ist. Und wenn ich in diese Richtung schaue und sehe, was er getan hat und was er gegeben hat, und dann zurückschaue zu demjenigen, der mich verletzt hat, dann habe ich die Basis dafür zu vergeben. Das ist auch eins der Dinge, die Jesus aus diesem Gleichnis sagt: Schaut auf die Vergebung, die ihr erfahren habt. Und dann seid ihr fähig und willig, den anderen zu vergeben. So, macht das soweit Sinn? Gut. Da mir für die Predigt 30 Minuten zugestanden wurden, möchte ich sagen, dass der offizielle Teil der Predigt und damit die Uhr jetzt zu laufen beginnt. Ja, danke schön. Wenden wir uns dem Thema zu: Vergeben und Vergessen. Man sagt ja so: Vergeben und Vergessen. Das heißt, wie vergebe ich denn eigentlich? Ich stelle mich hin und sage dann: Oh, das ist mir grob auf die Füße getreten. Aber ich rechne diese Schuld nicht an, jetzt habe ich ihn vergeben. Muss ich diese Schuld auch vergessen haben, damit die Vergebung wirksam ist? Wir machen eine Umfrage. Wer ist der Meinung, ich muss die Schuld auch vergessen haben? Einer? Zwei? Okay. Dann müssen wir uns über die Definition von Vergessen unterhalten. Das würde als Alzheimer-Patienten viel leichter machen zu vergeben, richtig? Vergeben und vergessen. Vergeben heißt, ich entschließe mich, die Schuld nicht anzurechnen, aber ich werde mich weiterhin an das Ereignis erinnern. Es tut möglicherweise auch noch weh, weil Da war dieser Typ. Er hat mich, als ich kleines Kind war, auf dem Schulweg immer in den Dreck gestoßen. Er hat mir mein Pausenbrot weggegessen, was noch schwerwiegender war. Und er hat mir meine beste Freundin ausgespannt. Ich habe das ungefähr 40 Jahre lang bewegt und immer gedacht, mein ganzes Leben wäre anders. Hätte ich damals nicht den, dann habe ich mich bekehrt. Und irgendwann festgestellt, das war ein Stachel in meinem Fleisch. Vergebe diesen Menschen. Glaubt ihr, das darf um die schlechten Erinnerungen gleich verstehen? Ich habe 40 Jahre damit verbracht, diese böse Erinnerung zu pflegen und zu pflegen und zu pflegen und zu pflegen und zu pflegen. Ich habe eine Schallplatte geschaffen. Schallplatte kennt ihr noch? Ich habe eine Blu-ray geschaffen, die einen Fehler hat und die immer an der gleichen Stelle wieder reinspringt. Schallplatte halt. Und dieser Text, der läuft immer und immer wieder ab. In dem Augenblick, wo ich mich entschließe zu vergeben, ist die Kraft von dem gebrochen. Diese Bindung hier habe ich zerschnitten und von mir geworfen. Trotzdem kann es sein, dass diese Dinge immer und immer wieder da sind und ich dann eben sagen muss, Moment, das ist eine Erinnerung. Im Augenblick ist es noch ein Farbbild. Dann wird es langsam ein bisschen zu einem Schwarz-Weiß-Bild. Das tut nicht mehr weh. Und dann ist es nur noch irgendwas unter ferner Liefen. Also der Irrglaube, manchmal kommt ja nämlich so eine Stimme. Da kommt so eine Stimme, wenn du dich da noch dran erinnerst, dann hast du gar nicht wirklich vergeben. Das ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Die Stimme des Gegenspielers, der dich zurückziehen will in diese Unvergebung. Also halten wir fest, vergeben, ja. Vergeben und vergessen, nicht wirklich, sondern. Dann haben wir noch dieses Thema, kennt ihr noch? Seid ihr noch da? Gut, sehr gut. Das Thema Vertrauen. Muss ich jemand, der mich verletzt hat, hinterher wieder vertrauen? Ich muss ihn lieben, okay? Lieben, falls ich mit ihm verheiratet bin, lieben, achten und ehren. Bei uns kommt sowas nicht vor. Das ist jetzt nur ein abstraktes Beispiel, das mir eingefallen ist. Aber Vertrauen, sehr bedingt, wenn du abends von jemand belästigt wurdest, der dich auf dem Nachhauseweg abgefangen hat und dir irgendwas angetan hat, dann musst du nicht mit dieser Person, wenn du ihr vergeben hast, deine Zeit verbringen. Ja? Manche denken, ich müsste dann genau mit denen, die mich verletzt haben, Zeit verbringen und Vertrauen haben. Mit Geschwistern, naja, ich kenne einen Menschen, den kann man verletzen, so oft man will. Ich bin es nicht. Den kann man verletzen, so oft man will, und er wird immer wieder denjenigen lieb haben. Und das schneller, als man denken kann. Ich hatte mich mit ihm öfter unterhalten, ich traf ihn ab und zu, in letzter Zeit leider weniger. Und das war total faszinierend. Der konnte wirklich schlecht behandelt werden. Er ist selbst auch in einem geistlichen Dienst und konnte sehr herausfordernd nach dem Gottesdienst mit allen möglichen Dingen konfrontiert werden. Und er war so schnell zu vergeben, dass du gespürt hast, dass die Liebe Gottes einfach gegeben ist. Dass er überhaupt kein Problem hat, damit gerade verletzt worden zu sein, weil es schneller zum Kreuz geht, als du ihn verletzen kannst. Oder Hammer. Ich finde es nicht. Ich habe ein Beispiel dafür mitgebracht, wie diese Vergebung und diese Umwandlung in Christi Ebenbild, das ist es ja eigentlich, wie das aussehen kann. Und dieses Beispiel heißt Dietrich Bonhoeffer. Wer von euch kennt den Namen? Ja, sehr gut. Dietrich Bonhoeffer wurde als 6. von 8 Kindern geboren, setzte sich mit theologischen Themen auseinander, machte mit 17 das Abitur 1923, studierte dann Theologie in Rom und Berlin und Tübingen. Er lehrte an der Berliner Uni, er wurde 1931 zum Pfarrer eingesetzt. 1933 sprach er in einem Vortrag im Radio davon, dass der Krieg und das Führertum nicht mit Gott vereinbar sind, wurde behauptet, kam ins Konzentrationslager. Er wurde in den verschiedenen Konzentrationslagern hin und her gereicht und 1945 nach Buchenwald versetzt, dann nach Flossenbrück, schlimme Konzentrationslager, und er schrieb immer Briefe aus dem Konzentrationslager. Er war verlobt und er schrieb positive Briefe, die negativen hätten sie ihm zensiert, ist klar, nicht rausgeliefert, aber er schrieb sie vom Herzen. Und ein ganz besonderer Brief ist einer der letzten Briefe, die er an seine Verlobte schrieb aus dem Gefängnis. Er schrieb aus dem Gefängnis, wie sie die Zeit kurz vor Weihnachten verbringen, was sie alles tun. Und dann schrieb er: Ich sende dir beiliegend noch einige wenige Verse, die mir letzthin des Abends so zugeflogen sind. Vielleicht bereiten sie dir die gleiche Freude, die sie mir bereitet haben. Okay, Friedrich Bonhoeffer im KZ unter schlimmsten Bedingungen schickt diesen Brief an seine Verlobte mit ein paar Verse, die dir vielleicht die gleiche Freude bereiten, die sie mir bereiten. Das Gedicht beginnt: Von guten Nächten, treu und stillen Leben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben, mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unserem aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Dann reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten Hand. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz. Das warm und hell, die Kerzen heute flammen, wie du in unsere Dunkelheit gebracht, für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen, wir wissen, dass dein Licht scheint. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Nächten, wunderbar geworden, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss am lieben Jahren. Das war der letzte Brief, den die Verlobte von Friedrich Bonhoeffer hinbekommen hat, weil er anschließend auf Befehl für den Befehl Adolf Hitlers gehandelt hat. Diese Qualität an Vergebung und an Geborgenheit in Gott und an Vertrauen, das ist der zweite Teil des Vertrauens. Vertrauen zu demjenigen, der mich verletzt hat, bedingt. Vertrauen in den, der mich geschaffen, erlöst und in der Hand hält. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen ganz gewiss. Wenn du in deinem Leben keinerlei, wenn wir nachher das Abendmahl nehmen und du spürst irgendwo in dir, dass da ein Stachel ist von etwas, das der Vergebung bedarf, geh dem nach, bitte. Ich habe das Gleichnis vorgelesen und ich bin in Sorge, wenn du das nicht spürst. Wenn bei dir alles bestens ist, alles top, alles schön, paradiesische Zustände deines Innenlebens, dann gibt es trotzdem eine Sache. Es gibt eine Stelle, da sagt Jesus: Wenn ihr vor dem Altar im Tempel steht, das wäre hier unser Abendmahl, um zu opfern, das wäre das Einnehmen des Abendmahls, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand anders etwas gegen euch hat, dann lasst das. Geht zu dem hin und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück. Bringt euer Opfer da. Wenn wir keinerlei Problem haben, aber sehen, dass andere von uns verletzt wurden, obwohl wir gar nichts getan haben, dass andere mit uns im Unfrieden sind, dann sagt Jesus: Bitte, bitte, lasst euch von der Sorge um diesen Menschen erfüllen. Geht hin, helft ihm dort raus. Helft ihm dort raus. Und dann könnt ihr wieder kommen und mir die Gemeinschaft. Timotheus schreibt er, zeige denen, die sich entgegengesetzt der guten Nachricht des Evangeliums verhalten, geduldig den rechten Weg. Vielleicht gibt Gott ihnen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie frei werden davon, den Willen des Teufels zu tun, der sie gebunden hat, seinen Willen zu tun. Also, wenn du Unvergebung hast, räumen sie aus, egal ob gegen Menschen oder Gott. Unvergebung macht alt und hässlich vor der Zeit. Und das sind nur die wenig schlimmen Auswirkungen. Wenn du merkst, dass jemand anders Unvergebung gegen dich hat, geh ihm entgegen.